Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf Gottes Wort aus Esra Kapitel 4. Zur zeitlichen Einordnung. Ungefähr 40.000 Juden sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt vor ungefähr 2 Jahren. Und was dann, sie haben angefangen, den Tempel zu bauen. Und was dann passiert ist, das lesen wir in Esra Kapitel 4. Und ich sage gleich zu Beginn, dieses Kapitel ist etwas kompliziert, weil es über mehrere Zeitebenen springt. Deswegen werde ich jetzt beim Vorlesen immer wieder sagen, auf welcher Zeitebene wir uns befinden, damit wir nicht die Orientierung verlieren. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen: Es geziemt sich nicht, dass wir, ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Jetzt springt der Abschnitt ein paar Jahrzehnte weiter. Als aber Ahasveros König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Springen wir wieder ein paar Jahrzehnte weiter. Und zu den Zeiten Artasastas schrieben Bislam, Mithredat, Tabeel und ihre übrigen Genossen an Artasasta, den König von Persien. Der Brief aber war in aramäischer Schrift geschrieben und ins Aramäische übersetzt. Springen wir wieder etwas weiter. Rehum, der Statthalter, und Simsai, der Schreiber, schrieben einen Brief gegen Jerusalem an den König Artasasta, der so lautete: Wir, Rehum, der Statthalter, und Simsai, der Schreiber, und ihre übrigen Genossen, die Diniter, die Arphaxaditer, die Tapliter, die Arphaxiter, die Arkeviter, die Babylonier, die Susaniter, die Dehaviter, die Elamiter und die übrigen Völker, die der große und berühmte Asnapar wegführte und in den Städten Samarias wohnen ließ und in dem übrigen Gebiet jenseits des Euphratstromes und so weiter. Dies ist die Abschrift des Briefes, den sie zum König Artasasta sandten. Deine Knechte, die Männer jenseits des Stromes und so weiter. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuer, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Da wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihm zur Kenntnis. Damit man im Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche, dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt war und für die Könige und Provinzen schädlich gewesen ist und dass man seit den ältesten Zeiten dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Statthalter, und Simsai, den Schreiber, und an ihre übrigen Genossen, die in Samaria wohnten, und in dem übrigen Gebiet jenseits des Stromes. Frieden und so weiter. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden. Und ich habe Befehl gegeben, und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist und denen Steuer, Zoll und Weggeld zu entrichten war. So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Als nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum und Simsai, dem Schreiber und ihren Genossen, verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Und jetzt für den letzten Vers springen wir wieder ganz an den Anfang, auf die erste Zeitebene, als sie den Tempel gebaut haben, so die ersten 5 Verse. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das 2. Jahr der Regierung des Königs von Persien. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das hat Jesus gesagt, als er hier auf der Erde war. Und eine Generation später schreibt Johannes das in seinem ersten Brief ganz ähnlich. Er sagt: Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Das ist ein Gedanke, den keiner von uns mag, den keiner gerne hört. Hass ist ein starkes Wort. Und vielleicht denkst du dir, puh, also, dass Menschen, die keine Christen sind, uns Christen ein bisschen komisch finden, okay, aber Hass? Ich glaube, wir neigen zu einem von 2 Wegen, wie wir mit diesem Gedanken des Hasses umgehen. Entweder wir neigen dazu, ihn zu verdrängen, oder wir neigen dazu, ihn zu verschieben. Ja, verdrängen sieht so aus, dass wir uns sagen, ach, so schlimm wird es schon nicht sein. Und verschieben sieht so aus. Wir sagen uns, ja, das gilt vor allem in Iran, in China, in Somalia, in Nigeria. Aber bei uns nicht so wirklich. Aber die Bibel macht deutlich, es mag so sein, dass wir das mal mehr spüren, dass wir das mal weniger spüren. Und hier in Deutschland gerade eher weniger. Aber es ist immer so. Die Welt hasst Jesus und sie hasst deswegen seine Jünger. Und mit Welt meint die Bibel den Zeitgeist. Also die Menschen, die Institutionen und die Strukturen, die sich Gott nicht unterworfen haben. Und all das hat sich gegen Jesus und gegen seine Gemeinde verbündet. Ja, diese Welt, das ist sowas wie der verlängerte Arm des Teufels in unserem Leben. Der Teufel hasst Jesus und deswegen hasst die Welt alles, was zu Jesus gehört. Und wie gesagt, das können wir entweder verdrängen oder wir können es verschieben, aber das ändert alles nichts an der Tatsache, dass es so ist. Und deswegen fordert die Bibel uns dazu auf, dass wir das weder verdrängen noch verschieben. Sondern dass wir es ganz realistisch sehen und richtig lernen, damit umzugehen. Und die Frage ist, wie sieht ein richtiger Umgang mit dem Hass dieser Welt aus? In Gottes Wort heute Morgen hier in Esra Kapitel 4 sehen wir, wie der Hass dieser Welt Gottes Volk mit voller Wucht trifft. Und das zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt. Das ist ungefähr 2 Jahre her. Da sind gut 40.000 Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Jerusalem und Umgebung gegangen, zurückgekehrt. Gott hat sie mit dieser Rückkehr beschenkt. Er hat König Kyros dazu gebracht, dass er ihnen das sogar befohlen hat. Sie haben dann angefangen, ihre Häuser herzurichten, dann haben sie den Grundstein des Tempels gelegt, sie haben einen Gottesdienst gefeiert, sie haben sich gefreut, sie haben gejubelt. Ja, es war alles noch sehr provisorisch, aber es ging weiter. Ein kleiner, zarter Anfang. So endet Kapitel 3. Aber die Gesamtsituation ist ziemlich zerbrechlich. Ja, die Gruppe ist ziemlich klein. Es gibt sehr viel Arbeit zu tun. Und viele der Älteren, die noch den alten Tempel kannten, die finden sowieso, dass der neue Tempel viel zu klein ist. Und mitten in diese alles andere als gefestigte Gemeinschaft kommt jetzt die volle Breitseite Widerstand. Oder anders formuliert, Hass. um ein Bild zu verwenden, es ist wie wenn so ein zartes Pflänzchen gerade aus dem Boden gewachsen ist, so zwei, drei Blättchen hat und dann kommt so ein 120 Kilo Schrank und tritt mit voller Wucht da drauf. Ungefähr so dürfte es sich angefühlt haben für die Juden, was wir hier in Kapitel 4 lesen. Bevor die Leute überhaupt so richtig angekommen sind in ihrer neuen Heimat, stehen sie in der Gefahr, plattgetreten zu werden. Und die Taktiken dieser Welt, um so kleine Pflänzchen platt zu treten, die sind unterschiedlich. Wir finden hier in diesem Kapitel 3 Stück. Und ich glaube, es sind die 3 absolut zentralen, wie sich der Hass konkret äußert. Verführung, Verleumdung und Verfolgung. Verführung, Verleumdung und Verfolgung. Aber so unterschiedlich wie diese 3 Taktiken in der Praxis aussehen, sie haben immer, in jedem Fall, dasselbe Ziel. Gottes Kinder eben platt zu treten. Gottes Gemeinde vom Erdboden verschwinden zu lassen. Und der Auftrag an dich und mich, der lautet, egal wie der Widerstand aussieht, bleib standhaft. Das ist ein Thema für heute Morgen. Bleibt standhaft, wenn die Welt euch hasst. Bleibt standhaft, wenn die Welt euch hasst. Und wir wollen uns 3 Dinge anschauen. Erstens, lasst euch von Verführung nicht zu Kompromissen drängen. Zweitens, lasst euch von Verleumdung nicht zur Verzweiflung drängen. Und drittens, lasst euch von Verfolgung nicht zur Aufgabe drängen. Lasst euch von Verführung nicht zu Kompromissen drängen. Lasst euch von Verleumdung nicht zur Verzweiflung drängen. Und lasst euch von Verfolgung nicht zur Aufgabe drängen. Die 3 Punkte heute Morgen sind die 3 Taktiken, die diese Welt gebraucht, um Gottes Volk zu zerstören oder um es zumindest zu versuchen. Und alle 3 finden wir hier in Esra Kapitel 4. Aber bei all diesen Versuchen und Taktiken geht es auch darum, wie wir darauf reagieren sollen. Und es beginnt mit der Verführung. Und wenn du in der Gefahr stehst, verführt zu werden, oder wenn wir als Gemeinde in der Gefahr stehen, verführt zu werden, dann ist die richtige Antwort, keine Kompromisse einzugehen. Mein erster Punkt, lasst euch von Verführung nicht zu Kompromissen drängen. In Kapitel 4 geht damit los, dass wir in Vers 1 direkt von Widersachern lesen. Das heißt, diese Leute, die hier zum Volk Israel kommen, die werden gleich in Vers 1 bewertet. Sie werden in eine Schublade gesteckt, wenn man so will. Sie sind Widersacher, sie sind böse. Aber das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie auf den ersten Blick überhaupt nicht böse aussehen. Sondern ehrlich gesagt, die sehen sogar ziemlich nett aus. Die hören davon, dass die Israeliten den Tempel wieder aufbauen. Und am Ende von Kapitel 3 lesen wir ja, dass sie so laut Gottesdienst gefeiert haben, dass man es überall hören konnte. Vielleicht war das wirklich so laut, dass die Leute in der Umgebung von daher wussten, boah, da passiert was, irgendwas haben die vor, irgendwas führen die im Schilde. Die bauen den Tempel wieder auf. Also kommen sie an und sagen, Vers 2, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Richtig super, oder? Jetzt stehen sie vor diesem Bauprojekt, haben da gerade das Richtfest gefeiert und jetzt kommt da einfach eine Gruppe von Menschen vorbei und sagt, hey, braucht ihr nicht noch Hilfe dabei? Wir sind dabei, wir glauben auch an euren Gott. Besser geht's doch gar nicht, oder? Und die Anführer des Volkes, die geben auch direkt Antwort. Ja, da war der Zerubabel, das war so der politische Anführer, und der Hohepriester Jeschua, also so der geistliche Anführer. Vers 3. Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen. Sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Was bitte? Ja, wir könnten fragen, seid ihr dumm? Da kommt ein freiwilliger Bautrupp vorbei und man könnte sagen, den schickt der Himmel. Die sind auch noch total freundlich und ihr sagt einfach total schroff, nö, das machen wir schön alleine. Ja, das ist strategisch gesehen aus mindestens 2 Gründen total dumm. Erstens, man verzichtet auf Unterstützung, die man bei so einem Bauprojekt gut gebrauchen könnte. Ja, das ist so, wie wenn du zum Beispiel umziehst und plötzlich kommt ein Freund an, der hat noch 3 Kumpels dabei und sagt, hey, ich bin einfach mal vorbeigekommen, um dir dabei zu helfen. Und du sagst einfach so zu ihm, nee, das machen wir lieber allein. Und zweitens, das ist auch ziemlich beleidigend. der Freund in dem Bild vom Umzug wäre vermutlich nicht besonders amüsiert, wenn er von dir so einen Korb kriegen würde. Die Frage wäre sogar, ob er nach so einer Aktion überhaupt noch dein Freund wäre. Die Frage ist also, warum erteilen Zerubabel und Jeschua den hilfsbereiten Nachbarn so eine Abfuhr? Weil es das einzig Richtige war, was sie in dieser Situation hätten machen können. Ihre Antwort hört sich total dumm an, war aber total richtig. Und die Frage ist, warum war diese Antwort so richtig? Und wir finden die Antwort auf diese Frage, wenn wir uns damit beschäftigen, wer diese Leute sind, die damit helfen wollen. Es ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 200 Jahre her. Da hatten die Assyrer schon 10 der 12 Stämme Israels besiegt. Ja, lange bevor Jerusalem an die Babylonier gefallen ist, sind schon 10 der 12 Stämme besiegt worden und ähnlich wie später die Bevölkerung von Jerusalem auch verschleppt worden von den Assyrern. Aber die Assyrer haben noch was gemacht. Sie haben nicht nur die Leute aus dem Land verschleppt oder viele Leute aus dem Land verschleppt, sondern sie haben auch andere Völker in der Gegend angesiedelt. Und somit haben sich die Juden, die noch in der Gegend lebten, vermischt mit den Völkern, die aus anderen Gegenden kamen. Soweit so gut. Das Problem war nicht nur, sie haben sich nicht nur familiär vermischt, sondern auch ihren Glauben. Ja, sie haben gesagt, okay, ein bisschen den wahren Gott der Bibel und so ein bisschen andere Religionen dabei. Da ist für jeden was dabei. Wenn sie in Vers 2 hier sagen, dass sie dem wahren Gott opfern, seit sie hier wohnen, dann stimmt es irgendwo. Das Problem ist, sie opfern nicht nur den wahren Gott. In 2. Könige Kapitel 17, Vers 33 wird über diese Menschen gesagt, so verehrten sie den Herrn und dienten auch ihren Göttern nach der Gewohnheit jedes Volkes, von dem sie hergebracht worden waren. Ja, diese Beschreibung in 2. Könige ist schon fast 200 Jahre alt. Aber die Situation ist jetzt zur Zeit der Rückkehrer hier immer noch dieselbe. Gott plus andere Götter. Das war ihre Religion. Und übrigens, die meisten von euch werden diese Gruppe von Menschen aus dem Neuen Testament kennen. Da sind sie nämlich als die Samariter bekannt. Ja, wie zum Beispiel der barmherzige Samariter in dem Gleichnis, was Jesus erzählt. Und wenn wir das alles über die Vermischung und diese Mischreligion, über diese Leute wissen, dann wird jetzt klar, warum Zerubabel und Jeschua so entschieden sagen, nein, ihr wollt mitbauen, no way. Wobei, ist das eigentlich wirklich so klar? Damals wie heute gibt es viele, die sagen, das ist aber intolerant. Ja, da gibt es die einen, die sind hilfsbereit und offen für andere. Und dann gibt es die anderen, das sind die, die intolerant sind, fundamentalistisch, engstirnig und radikal. Kennst du das irgendwoher? Wie gesagt, diese Welt ist häufig der lange Arm des Teufels, mit dem er versucht, das Volk Gottes, die Kinder Gottes, platt zu treten, wie so ein kleines Pflänzchen. Und was wir hier in diesen ersten Versen von Esra 4 sehen, ist die Kraft der Verführung. Es ist kein offener Angriff. Verführung sieht auf den ersten Blick immer toll und attraktiv aus. Verführung hat ein nettes Gesicht. Die wollen doch nur helfen. Die wollen doch nur freundlich sein. Aber hinter den Kulissen wartet eine knallharte Gefahr für die Gemeinde. Man lässt sich dann als Gemeinde auf Dinge ein, die nicht gut sind. Gott plus andere Dinge. Die Theologie ändert sich, immer ein kleines Stückchen. Und am Ende ist die Gemeinde dann vielleicht zerstört, obwohl eigentlich niemand wirklich sichtbar angegriffen hat. Alle waren die ganze Zeit nett und freundlich. Und deswegen ist es an dieser Stelle so richtig und wichtig, dass die Anführer des Volkes so wenig nett auf dieses Angebot reagiert haben. Oder anders formuliert, es war das Netteste, was sie tun konnten für die geistliche Gesundheit des Volkes Gottes. Und der Teufel hat bis heute seine Taktik nicht geändert. Er versucht uns bis heute durch Verführung platt zu treten. Und das ist vor allem eine Gefahr für Gemeinden, die nicht offen verfolgt werden und denen es weitgehend gut geht. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann ist es ja interessant. Man liest so die Apostelgeschichte, die ganzen Geschichten der ersten Gemeinden und man denkt, die heftigste Gefahr für Gemeinden ist Verfolgung. Ja, da landet ständig irgendwer vor Gericht, im Gefängnis, wird gesteinigt. Und dann liest man die Briefe und man stellt fest, puh, also mindestens genauso gefährlich war die Gefahr durch falsche Lehre. Und es kann so subtil, so nett sein. Ja, zum Beispiel bei den Galatern oder den Kolossern. Da waren die Irrlehrer ganz fromme, hochmoralische Menschen. Die sahen zumindest nach außen sehr, sehr anständig aus. Aber der Teufel hat diese Männer gebraucht, um die Gemeinden mal mindestens zu gefährden. Es gibt manchmal Leute, die kommen neu in unsere Gemeinden oder in unsere Gemeinde und die lesen dann unser Glaubensbekenntnis und die denken sich, ja, also was ihr da bekennt, ist ja schön und gut. Aber dann immer dieser Punkt, wir lehnen Lehren ab nach denen. Das klingt irgendwie so negativ. So nach Zerubabel und Jeschua hier. Versteht mich nicht falsch, nicht bei allen Lehren, die wir dort ablehnen, sagen wir, das, was dort abgelehnt wird, ist gleich eine Irrlehre. Aber eine Sache muss klar sein. Jede Gemeinde auf dieser Welt, die auf Dauer gegenüber Verführung standhaft sein will, die muss bereit sein, Grenzen zu ziehen. Die muss bereit sein, zu Dingen Nein zu sagen. Und das in einer Zeit, wo so etwas als ewig gestrig gilt, als intolerant, als fundamentalistisch. Und zwar gerade in den Fragen, wo der Zeitgeist am heftigsten weht. Sogar der Volksmund sagt ja, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Das gilt gerade und ganz besonders im Reich Gottes. Und aus diesem Grund dürfen und sollen wir uns hier Zerubabel und Jeschua zum Vorbild nehmen. Lass dich nicht vom netten Schein blenden. Etwas mag sich sehr gut anhören. Etwas mag medial besonders gut aufgemacht sein. Es kann sich sogar sehr christlich anhören, aber es kann der verlängerte Arm des Teufels sein, der dich von Jesus wegziehen möchte. Mach keine Kompromisse mit falschen Überzeugungen. Es gibt Momente und Situationen in deinem Leben, da bedeutet es, Jesus nachzufolgen, dass du Nein zu denen sagst. Und wie richtig dieses Nein damals war, das wird direkt in Vers 4 deutlich. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Die nette Maske ist schnell runtergefallen, oder? Der Teufel merkt, ich komme mit der Verführung nicht weiter, also zündet er die nächste Eskalationsstufe. Und ich würde nicht mal sagen, dass sie gefährlicher ist, aber sie ist irgendwo offensichtlicher, sichtbarer. Und deshalb auch schmerzhafter. Und auch diese Eskalationsstufe gibt es heute noch ganz genauso. Es ist die Verleumdung. Und hier ist die Gefahr nicht so sehr, dass man Kompromisse eingeht. Hier ist die Gefahr, dass man verzweifelt. Dass man den Mut verliert. Weil es sich so anfühlt, als hätte die ganze Welt sich gegen einen verschworen. Und man kann nichts dagegen machen. Nein, zweiter Punkt. Lasst euch von Verleumdung nicht zur Verzweiflung drängen. In Vers 4 lesen wir, dass sie das Volk abschrecken wollen. In Vers 5 lesen wir, wie sie das konkret gemacht haben. Ja, sie haben Ratgeber angeworben, um den Weiterbau zu verhindern. Hier steht nicht genau, wie die Ratgeber das gemacht haben, aber eins ist klar, Ratgeber sind keine Molotow-Cocktail-schmeißenden Saboteure und auch keine Bombenattentäter. Ja, es eskaliert hier, aber langsam. Ja, so Ratgeber, die tragen Anzug statt Sturmmaske. So ein Ratgeber sieht nach außen nett und überlegt aus. Aber hintenrum Verleumdung. Und nach Vers 5 springen wir jetzt auf unserer Zeitleiste. Verse 6 und 7 berichten von zwei Briefen, die Jahrzehnte später geschrieben wurden. Aber ebenfalls mit dem Ziel zu verleumden. Wir erfahren nichts über die genaue Situation oder was genau da der Angriff war, aber die Stoßrichtung ist genau dieselbe. Dann kommen wir zur vierten Ebene auf der Zeitleiste. Wieder ein Brief, wieder Jahrzehnte später. Ja, wir sind jetzt ungefähr 80 Jahre nach den Ereignissen aus den Versen 1 bis 5. Und dieser Brief, der ist uns fast vollständig überliefert. Mit so ein paar und so weiters drin, aber sonst vollständig. Die Verse 9 bis 16, also genau ein Drittel des Briefes, des Kapitels, ist nur dieser Brief. Ja, das sind zwei persische Beamte, Rehum und Simsai, und die ärgern sich über die Juden in Jerusalem. Dieses Mal nicht darüber, dass sie den Tempel bauen wollen, denn der Tempel ist längst gebaut, sondern jetzt Jahrzehnte später darüber, dass sie die Mauern von Jerusalem wieder aufbauen wollen. Das sieht man in Vers 12. Und sie schreiben einen Brief an ihren König, um Schikane gegen das Volk Gottes durchzusetzen. Und in einem Sinn ist dieser Brief genial. Ja, die Männer wissen genau, wo sie beim König ansetzen müssen. Der König ist nämlich eitel, machtbesessen und geldgierig. Ja, also das, was vermutlich die meisten Könige der Weltgeschichte waren. Also streicheln sie als erstes die Eitelkeit des Königs. Vers 14. Da wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihm zur Kenntnis. Lieber König, wir schreiben dir nur, weil du uns so wichtig bist. In der Schule hätten wir damals gesagt, was für Schleimer. Und zweitens setzen sie bei seiner Machtbesessenheit an. In Vers 12 bezeichnen sie Jerusalem als aufrührerische und böse Stadt. Und in Vers 15 ermutigen sie dann den König. Schau doch mal in deine Geschichtsbücher. Da wirst du sehen, Jerusalem war mal eine große und gefährliche Nummer. Und wenn die jetzt weiterbauen in ihrer Stadtmauer, dann wird diese Stadt wieder gefährlich. Es sollte in deinem eigenen Interesse sein, dass sie nicht weiterbauen. Vers 16. Wir machen also den König darauf aufmerksam, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, die aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Und drittens setzen sie bei seiner Geldgier an. Vers 13. Sobald die Juden die Stadt wieder aufgebaut haben, zahlen sie dir keine Steuern mehr und du hast dann kein Geld mehr. Sie packen den König in diesem Brief bei seiner Eitelkeit, bei seiner Machtbesessenheit und bei seiner Geldgier. Sie verleumden das Volk mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten. Klar, vor Jahrhunderten war Israel mal ein politischer Machtfaktor im Nahen Osten. Aber das ist ein halbes Jahrtausend her. Die Verleumdung ist also ohne Frage gut gemacht. Und der König fällt auch voll drauf rein. Vers 21. So gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Wir lesen hier also von vier Verleumdungsangriffen über ein Jahrhundert, immer mit Jahrzehnten Abstand. Ja, drei nur ganz kurz, Vers 5, 6 und 7 und dann einer ausführlich, Verse 8 bis 22. Was bezweckt der Teufel mit Verleumdung? Ja, Verleumdung ist ja erstmal kein direkter Angriff, so ähnlich wie Verführung. Aber Verleumdung führt dazu, dass ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen gegen Gottes Volk in Stellung gebracht wird. Wenn man so will, Verleumdung bereitet den Frontalangriff vor. Wenn der Teufel es geschafft hat, genug Menschen durch Verleumdung gegen Gottes Kinder aufzubringen, dann kann man zum entscheidenden Schlag ansetzen. Weil man dann sicher sein kann, die, auf die es ankommt, die sind voll dabei. In dem Fall der König. In unserem Land heute werden wir nicht verleumdet, indem Leute irgendwelche Briefe schreiben. Dazu sind wir mittlerweile medial ganz anders aufgestellt. Heute dreht man zum Beispiel Dokus über Christen. Ja, das ist gerade in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, schwer in Mode. Ein paar Beispiele. Oktober 2025 bei Dreisat. Hashtag Jesus, die dunkle Seite christlicher Influencer. November 2025, ARD Monitor, radikale Christen in Deutschland, Kreuzzug von rechts. Anfang Januar 2025, Spiegel TV, radikale Christen, Hass im Namen des Herrn. Vor gut einer Woche wollte sich dann auch das ZDF nicht lumpen lassen, am 28. Januar, christliche Influencer mit rechter Agenda? Fragezeichen. In einem Sinn kann man natürlich darüber müde lächeln. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, wird feststellen, diese Dokus sind mindestens so perfide gemacht wie dieser Brief hier. Aber sie erfüllen ihren Zweck. Ahnungslose Menschen sehen so etwas, sie sehen so etwas einmal, dann zweimal, dann ein drittes Mal und sind dann immer mehr davon überzeugt, dass diese Christen, die das mit Gott wirklich ernst nehmen, das sind wirklich gefährliche Menschen. Und es wird dann besonders absurd, wenn dieselben Journalisten den Islam bei jeder Gelegenheit verharmlosen. Wo doch eigentlich jeder weiß, dass die Betonpoller vor dem Weihnachtsmarkt da nicht stehen, weil ein paar christliche Influencer Dinge sagen, die dem Mainstream nicht entsprechen. Ja, damals war es der König, der sich durch die Verleumdung hat einlullen lassen. Heute ist es vielleicht eher die Breite der Bevölkerung. Ja, in der Monarchie muss man den König rumkriegen, in einer Demokratie das Volk. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Und solche Dokus richten sich ja gegen bibeltreue Christen im Allgemeinen. Aber möglicherweise hast du solche Verleumdungen schon mal ganz persönlich erlebt, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und die Frage ist, wenn wir solche Verleumdungen erleben, wegen unserem Glauben, was macht das mit uns? Ja, wir lesen hier bei allen vier Verleumdungsangriffen in diesem Abschnitt nicht die direkte Reaktion. Ich denke, es ist deutlich aus dem Rest der Bibel und auch aus unserem eigenen Leben, aus unserer eigenen Erfahrung, Menschen neigen dazu, auf zwei Arten darauf zu reagieren. Entweder wütend zu werden und oder zu verzweifeln. Ja, wütend über die Unwahrheiten und die Halbwahrheiten und verzweifelt, weil man irgendwie gefühlt nichts dagegen tun kann. Das Problem ist, beide Reaktionen lähmen dich für deinen eigentlichen Auftrag in dieser Welt. Und das ist nicht gut. Und gerade wenn es dich so sehr lähmt, dass du dazu neigst aufzugeben, gerade dann, wenn aus der Verleumdung aktive Verfolgung wird. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Lasst euch von Verfolgung nicht zur Aufgabe drängen. Der König reagiert auf diesen Brief und wie wir gesehen haben, er gibt den Verleumdern voll recht. Was machen die? Vers 23. Als nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum und Simsai, dem Schreiber und ihren Genossen, verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Jetzt gibt es keine freundlichen Kooperationsangebote mehr. Jetzt gibt es auch keine Ratgeber mehr im Anzug. Keine verleumderischen Briefe mehr. Jetzt fallen alle freundlichen Masken. Jetzt kommen die Sturmmasken und die Molotow-Cocktails ins Spiel, oder was man damals halt so verwendet hat, für Gewalt und Macht, Vers 23. Hier steht nicht, wie genau das ausgesehen hat, aber es war für die Juden definitiv nicht angenehm. Ja, ein Jahrhundert voll mit Widerstand. Das ist die ungeschriebene Schlussfolgerung am Ende von Vers 23. Jetzt in Vers 24, für den allerletzten Vers des Kapitels, springen wir wieder zurück zu der Zeit, kurz nach der Rückkehr, wo wir in Vers 5 aufgehört haben. Und dort sehen wir, wie Gottes Kinder auf diesen Widerstand reagiert haben. Vers 24, damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand. Ganz ehrlich, was für ein bitteres Ende dieses Kapitels. Am Anfang, da gibt es auch Widerstand, dieses geheuchelte Angebot zur Zusammenarbeit. Und die bleiben einfach so unglaublich standhaft. Aber jetzt knicken sie ein. Sie hätten so voller Freude den Bau begonnen, das mit einem Gottesdienst gefeiert. Da waren alle begeistert von diesem Projekt und genauso schnell, wie es gestartet wurde, genauso schnell hört es wieder auf. Und während am Anfang für die ersten Verse die Botschaft an uns ist, sei genauso standhaft wie die Juden in den ersten drei Versen, muss hier am Ende die Botschaft sein, sei anders. Gib nicht auf. Auch wenn es kostet, bleib standhaft. Aber es hilft es dir, dran zu bleiben. Ja, Appelle zum Durchhalten alleine sicher nicht. Sondern das Einzige, was dabei hilft, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, ist die größere Perspektive. Denn über allem Widerstand, ja, sei es durch Ratgeber oder Terroristen oder Statthalter oder Könige oder Journalisten, was auch immer,
hinter all dem steht einer.
Er steht sogar über dem, von dem all der Widerstand ausgeht. Da steht der Herr aller Zeit. Aber gerade, wenn man den Hass dieser Welt am eigenen Leib spürt, dann ist die Gefahr groß, dass sich das echt zynisch anhört. Ja, wenn das wirklich so ist, dass Gott hinter allem steht, warum greift er da nicht ein? Und die Frage, die stellst nicht nur du, das werden sich die Juden auch damals gefragt haben. Gott führt uns zurück. Er gibt uns diesen Auftrag, baut den Tempel wieder auf und dann lässt er uns im Stich. Oder heute. Gott macht dich zu seinem Kind, ruft dich in die Nachfolge und dann geht's nur noch unten durch. Wo ist Gott? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Gott zeigt sich in diesem Kapitel hier zu keinem einzigen Zeitpunkt. Er redet nicht und er scheint auch irgendwie nicht zu handeln. Er wird zwar in den ersten Versen mal erwähnt, als der für den der Tempel gebaut wird, aber danach taucht er gar nicht mehr auf, sondern er taucht gefühlt sogar ab. Und ich habe mich in der Vorbereitung dieser Predigt gefragt, kann ich es wirklich bringen, nur über dieses eine depressive Kapitel zu predigen? Hätte ich vielleicht Kapitel 5 mit reinnehmen sollen, da geht es nämlich wieder aufwärts. Aber ein Kapitel von 100 Jahren lang auf die Mütze kriegen. Ihr merkt, ich habe mich bewusst dafür entschieden, es bei Kapitel 4 zu lassen. Denn ich glaube, wir müssen eine Sache uns vor Augen führen. Die Herausforderung ist es ja auch dann standhaft zu bleiben, wenn du ganz unten bist und den genauen Ausweg noch nicht siehst. Wenn du also in deinem Leben in einer Esra 4-Situation steckst. Und wie geht das, auch dann standhaft zu bleiben? Indem du auf den schaust, der versprochen hat, dich in Zeiten der Verführung, der Verleumdung und der Verfolgung nicht zu verlassen. Und dann, wenn du auf ihn schaust, dann wirst du feststellen, dass selbst wenn du ganz unten bist, dass selbst dann Gott immer noch in Kontrolle ist. Und das hilft dir, standzuhalten. In diesem Kapitel zeigt dir Gott seine Anwesenheit und seine Kontrolle durch ein kleines, unscheinbares Wort. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast eben drüber gelesen. Ich habe es auch beim ersten und zweiten Mal lesen, überlesen. Es taucht dreimal auf, einmal in Vers 5, einmal in Vers 21 und einmal in Vers 24. Es ist das Wort bis. Wir lesen hier ständig von Widerstand, Widerstand, Widerstand. Über ein Jahrhundert zieht sich das. Aber wir lesen auch vom Ende des Widerstands. Vers 5 und Vers 24. Der Bau des Tempels hört auf, bis ein neuer König an die Macht kam. Und der König in Vers 21 lässt die fiesen Statthalter das Volk Israel mit aller Macht bekämpfen. Aber er fügt hinzu, bis von mir Befehl gegeben wird. In anderen Worten, bis ich es mir anders überlege. Der Hass dieser Welt trifft jeden Christen in unterschiedlicher Form. Mal als Verleumdung, mal als Verführung, mal als Verfolgung, mal mehr, mal weniger. Aber es gibt in jedem Fall immer ein Biss. In anderen Worten, ein Ende. Und es wird ja allein schon dadurch deutlich, dass wir hier von 4 Versuchen lesen, Gottes Volk platt zu treten. Ja, das kann man negativ lesen, nach dem Motto immer und immer und immer nur Widerstand. Man kann aber auch die Treue und das Eingreifen Gottes darin sehen. Denn hätte der Angriff beim ersten Mal Erfolg gehabt, hätte es überhaupt keinen zweiten gegeben. Und hätte es beim zweiten Mal Erfolg gehabt, hätte es keinen dritten gegeben und so weiter. Jeder dieser Angriffe ging offensichtlich erfolglos zu Ende, bis der König des Universums gesagt hat, stopp. Unser Biss heutzutage ist nicht, bis ein neuer König den Thron besteigt oder bis der König es sich anders überlegt, sondern bis der König des Universums, bis der Herr aller Zeit sichtbar seine Herrschaft über die ganze Welt verbreitet und alle Quellen von Verführung und von Verleumdung und Verfolgung vernichten wird. Ja, vor 2000 Jahren, da hing dieser König mit einer Dornenkrone an einem Kreuz. so gar nicht königlich. Mit diesem Spottschild über dem Kopf, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und dieses Schild sagt aus, dieses Spottschild sagt aus, dieser Mann hat sich völlig überschätzt. Was damals keiner geahnt hat, das Schild hat diesen Mann sogar noch völlig unterschätzt. Er ist nämlich nicht nur der König der Juden, er ist König der ganzen Welt, König der gesamten Wirklichkeit. Und ausgerechnet an diesem Holzkreuz, als er aussah wie der größte Verlierer, hat er alle Quellen von Verführung, Verleumdung und Verfolgung entwaffnet und über sie triumphiert. Kolosser 2, Vers 15. Durch seinen Tod hat der König den außer Wirksamkeit gesetzt, der die Macht des Todes hatte. Und mit ihm alle seine Helfershelfer, egal ob sie Rehum oder Simsai oder wie auch immer heißen. Und das ändert natürlich erstmal heute noch nichts an unserem Erleben. Ja, der Hass dieser Welt, der fühlt sich damals wie heute alles andere als angenehm an. Aber das wird ganz sicher ein Ende haben. Denn der Mann mit Dornenkrone hat am Kreuz seinen Biss in den Kalender der Weltgeschichte gerammt. Es gibt einen Tag X, der sicher ist. Und an diesem Tag wird der König seine Herrschaft sichtbar und erlebbar machen. Bis dahin wirst du den Hass dieser Welt spüren. Mal mehr, mal weniger. Aber es sieht so aus, als würde es in unseren Breiten in den nächsten Jahren eher mehr als weniger werden. Aber wenn du diesen Hass spürst, wenn du Gefahr läufst, den sicheren Stand zu verlieren, dann schau auf diesen König. Und bekenne mit Psalm 123, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Amen.